Wir haben hier die volle Ausstattung. Nee, das reicht aber, absolut.
Uhr, Folge 55 vom Fundraising Radio. Ist es Donnerstag, der 19. April, nur für die Chronologie der Historie, falls irgendjemand in 5 Jahren hier nochmal nachhören will, was auch immer wir hier sprechen. Geht's euch gut, liebe Gäste? Habt ihr Mittag gefuttert schon so? Ist euer Bauch voll? Ja? Andreas, ja. Audio-Podcast, nicken sieht man nicht, ja? Solltest du mittlerweile wissen.
Das weiß ich.
Sehr gut.
War sehr gut.
Willkommen zurück am Stand. Wir hatten eine aufregende Zeit hinter uns. Big Session auf der großen Bühne. Mittagessen war auch schon. Wir hatten einen Smalltalk über die Qualität des Mittagessens. Nee, über die Qualität eigentlich nicht, sondern wir hatten einen Smalltalk über das Mittagessen und gehen jetzt direkt aus dem Smalltalk ins Thema rein. Auf dem Programm steht Thementalk. Und der Andreas, der sich ja selber als Podcast-Praktikant bezeichnet, hatte die Aufgabe, sich ein Thema zu überlegen, was hat er getan, und deswegen übergebe ich sowohl die Begrüßung unserer Gästin als auch die thematische Überleitung direkt an Andreas. Schieß mal los.
Ja, wunderbar. Jessica Sommer ist bei uns. Jessica ist Leiterin Corporate Partnerships bei Save the Children in Deutschland.
Ja, dann müssen wir erstmal anfangen, was ist Save the Children und wer ist sie?
So, lass mich doch in aller Ruhe die Frage stellen.
Hallo.
Save the Children, was machst du bei Save?
Hallo Andreas, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Save the Children ist tatsächlich die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation weltweit. Das heißt,
weltweit.
Wir unabhängige, weltweit. Wir sind in 120 Ländern aktiv, um Kindern Zugang zu Bildung und Gesundheit zu ermöglichen und sie zu schützen vor Ausbeutung und Gewalt.
Ja, wunderbar.
Was machst du da?
Ich verantworte den Bereich für Unternehmenskooperationen, das heißt, es geht um die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft. Die macht ja einen nicht unwichtigen Teil der verschiedenen Sektoren aus und deshalb versuchen wir, die sowohl in die Pflicht als auch in die Verantwortung zu nehmen und ihnen konkrete Lösungen zu bieten, wie wir gemeinsam mehr für Kinder erreichen können.
Deine Position ist Leitung oder bist du Leiterin der Abteilung?
Ja.
Also muss man auch sagen, weil das ist ungewöhnlich, es ist eine eigene Abteilung, die nicht zum Fundraising-Bereich gehört.
Ganz genau, und das ist eine sehr bewusste Entscheidung.
Trotzdem bist du hier auf dem Fundraising-Kongress.
Natürlich, weil auch die Unternehmen natürlich potenzielle Geldgeber und wichtige Finanzgeber sozusagen für uns sind. Aber an sich, vielleicht um das kurz zu umreißen, wir sind bei Save the Children Deutschland 140 Mitarbeiter. Die Abteilung für Unternehmenskooperation besteht aus 17 und ist, wie Sie schon richtig erkannten, nicht Teil der Fundraising-Abteilung. Das heißt wiederum nicht, dass wir nicht auch einen Fundraising-Auftrag erfüllen. Ja. Wir sehen aber das Potenzial von Unternehmenspartnerschaften viel weitergehend als nur auf die finanzielle Unterstützung zu bauen. Wenn man sich das Thema Kinderarbeit anschaut, dann haben wir weltweit über 200 Millionen Kinder, die tatsächlich in schädlichen Bedingungen arbeiten müssen. Und die außen vor zu lassen und nicht über die Lieferketten und die Produktion aus den Unternehmen heraus anzugehen und ihnen helfen zu können, wäre relativ fahrlässig und deshalb für uns sehr wichtig, auch an dieser Stelle mit den Unternehmen in den Dialog zu treten und konkret nach Lösungen zu suchen und diese auch aktiv vorzuschlagen, damit man gemeinsam für Nachhaltigkeit auch im sozialen Bereich sorgen kann.
Das heißt, es ist eigentlich so eine... Also hat mehrere Aufgaben. Das heißt, es geht explizit nicht nur darum, Mittel oder Spenden für die Projekte einzubringen, sondern auch, wie du sagst, einen Dialog zu haben und direkt mit denen im Bereich Kinderrechte zu arbeiten.
Ganz genau.
Und das heißt, ihr habt eigentlich Projektaufgaben und Fundraising-Aufgaben.
Genau, wir haben Projektaufgaben, wir haben Fundraising-Aufgaben, wir haben in dem Sinne auch eine Advocacy-Aufgabe durch den gezielten Dialog mit Unternehmen. Etwas für Kinder in den Lieferketten zu verbessern. Und es kommen noch 2 weitere Bereiche hinzu. Das eine ist tatsächlich die Fachexpertise von Unternehmen zu nutzen. Ich mache mal das Beispiel im Gesundheitsbereich, die Impflücke zu schließen, sollten wir nicht als NGO im Alleingang machen, sondern in Zusammenarbeit, in dem Fall mit Gesundheitskonzernen.
Jetzt hast du gerade gesagt, du gehörst nicht zum Fundraising, bewusst eben gewählt. Jetzt, wenn man aus der Sicht der klassischen Organisation denkt, hast du ja oft eine Fundraising-Abteilung, du hast eine ÖA-Abteilung. Das allein zu koordinieren ist in vielen Fällen schon martialisch bis hin zur Kriegserklärung zwischen den Abteilungen. Jetzt kommt noch eine dritte Abteilung dazu, nämlich deine. Wie lässt sich das im Alltag koordinieren?
Durch eine sehr enge Schnittstellenzusammenarbeit und das erfordert wiederum richtig viel Überzeugungskraft, gemeinsam für das große Ganze zu stehen und auf dieser wertebasierten Haltung Menschen aus anderen Abteilungen dafür zu gewinnen, sich Zeit zu nehmen am Ende des Tages, um mit uns die Unternehmen zu bewegen.
Also das, ja, also ist jetzt vielleicht komisch, wenn ich zu der Frage auch was sage, aber das liegt daran, dass ich Save the Children ein bisschen kenne, weil ich die seit Jahren in verschiedenen Projekten schon mal beraten habe und auch einen tieferen Einblick bekommen hat. Und Save hat tatsächlich eine andere Unternehmenskultur als die meisten anderen Organisationen. Also die haben so Kompetenzstreitigkeiten sind da eigentlich relativ selten, sondern die Diskussion geht eigentlich mehr darum, wer erledigt jetzt die Arbeit, die zu tun ist, und nicht darum, wer darf was entscheiden. Das ist tatsächlich einfach auch Unternehmenskultur.
Ja, wir sind sehr stark geprägt von Unternehmenskultur. Das ist schön, dass man das auch nach außen hin wahrnimmt. Und tatsächlich eine sehr junge, dynamische Organisation. Also Durchschnittsalter bei uns hier, Save the Children Deutschland, ist 32.
Oh ja.
Und vielleicht schließt das auch noch, lässt das noch mal ein bisschen Schlüsse ziehen auf die Flexibilität und Dynamik für Veränderungen, die Menschen mitbringen.
Und vielleicht auch, weil ungewöhnlich noch erwähnenswert, eure Geschäftsführerin oder eine der Geschäftsführerinnen kommt aus der Organisationsentwicklung.
Ja.
Was ich glaube, also mir würde jetzt keine andere NGO in Deutschland einfallen, die bewusst jemanden einstellt, der in Change Management, Organisationsentwicklung ausgebildet ist, in dem Bereich, aus dem Bereich kommt, um die Organisation direkt richtig modern auch aufzustellen.
Es ist wieder so ein Fokus eben von Organisationen, die einfach zu 100% spendenabhängig sind. Ich habe mehr den Fokus Sozialwirtschaft, wo der größte Teil eben nicht spendenfinanziert ist. Da guckst du noch nicht so drauf, aber ihr müsst einfach erfolgreich sein, ansonsten geht ihr den Bach runter.
Absolut.
Jetzt haben wir hier ganz viele Fundraising-Profis, die haben alle, zumindest wenn sie ausgebildet sind, irgendwie mal was von CSR gehört und von Unternehmenskooperationen und können sich zumindest irgendeine Art von Bild davon machen. Jetzt weiß ich, dass auch viele Menschen zuhören, die erstmal mit Fundraising noch gar nichts zu tun haben, das vielleicht auch ein bisschen als Schulungsmittel hin nutzen. Jetzt mal ganz platt gesagt, eine Unternehmenskooperation ist doch eigentlich nur, da holen wir uns jetzt die Kohle eben nicht von Einzelspendern, sondern wir holen uns irgendwie die Kohle von irgendwelchen Firmen. Und dann zieht ihr los und bleibt beim Autohaus stehen und fragt mal, ob ihr nicht mal irgendwie was da lassen könnt. Und das Ganze macht ihr auch bei Zimmerei Zimmermann. Und so geht's doch, oder? Also auch nichts anderes als Klinken putzen, nur bei anderen Leuten.
Das ist eine provokative Frage. Absolut. Und ich frage mich, ob Sie mir die letzten 5 Minuten zugehört haben. Also, ich würde sagen, es ist weit darüber hinausgehend. Grundsätzlich würde ich sagen, kann man die Privatwirtschaft auch in Deutschland unterteilen und damit auch unsere Form der Partnerschaften. Also es gibt momentan etwa 3,7 Millionen Unternehmen in Deutschland. Wir sind die weltweit fünftgrößte Volkswirtschaft und damit auch da nochmal aus strategischer Sicht unabdingbar, dass wir uns auch diesen Sektor zunutze machen, um gemeinsam mehr für Kinder zu erreichen. Und 99% dieser 3,7 Millionen Unternehmen sind tatsächlich...
3,7 Millionen?
Ja.
Wir haben wie viel? 81 Millionen Einwohner in Deutschland.
Ja. Hat mich auch tatsächlich erstaunt.
Unglaublich.
Aber jetzt kommt es noch dicker. 99% dieser 3,7 Millionen sind tatsächlich der deutsche Mittelstand.
Ja.
Das heißt, wenn wir über Unternehmenspartnerschaften reden, und jetzt komme ich zur Beantwortung Ihrer Frage, das war der Kontext, die Beantwortung ist, wir haben sowohl mit diesem 1% der Unternehmen große strategische Partnerschaften, wo es nicht um Klinkenputzen geht, sondern über einen Fundraising-Anteil definitiv die Nutzung von Fachexpertise hinzukommt und die Beeinflussung nachhaltiger Lieferketten. Oder auch die Nutzung der Kommunikationskanäle, die Unternehmen uns bieten, wenn zum Beispiel alle unsere Spendendosen bei der Postbank stehen können. Das bringt uns Markensichtbarkeit, absolut, nicht zuletzt. Ne? Das ist auch dann natürlich im Grunde implizit übersetzbar, ja, in ein Fundraising-Potenzial, ja, aber es geht darüber hinaus, denke ich, weil unsere Arbeit ganz anders sichtbar wird. So, das ist das 1%. Und dann haben wir aber diese 99% der Unternehmen des deutschen Mittelstandes, die von den allermeisten Hilfsorganisationen noch überhaupt gar nicht strategisch wirklich angegangen werden. Vielleicht mit dem einen oder anderen Klinkeputzen bei der Apotheke um die Ecke, aber sich eine Strategie zu überlegen, wie man denen systematisch eine Art standardisiertes Angebot machen kann, damit auch sie sich sozial engagieren. Mhm. Das ist aus meiner Sicht eine der großen Chancen und auch Herausforderungen für die nächsten Jahre.
Und vielleicht auch, also du machst ja morgen auch ein Seminar mit einer Kollegin zusammen und das Seminar heißt Unternehmen, Unternehmen. Und da geht es darum, ungebundene Spenden einzuwerben, ganz dezidiert.
Ihr redet jetzt von Spenden, ne? Entschuldigung, also bislang haben wir bei Unternehmenskooperation tatsächlich immer die
richtig,
da willst du hinaus.
Kooperation, bis Advocacy, das ist das gesamte Feld und ich wollte jetzt auf das auch dazugehörende Teilfeld spenden, weil es darum
in auf den Vortrag, Fundraising-Teil, ne? Wir sind ja hier beim Kongress.
Und weil es da auch in dem Seminar morgen drum geht und was ich halt spannend fand, ist dass da der Fokus mehr auf die ungebundenen Spenden gelegt werden soll. Was ist denn euer Motiv da?
Man sucht ja nach attraktiven Themen für den Fundraising-Kongress, um möglichst viele Kongressteilnehmer und Teilnehmerinnen für uns
auf den
zu gewinnen.
Zu kommen.
Ja. Und tatsächlich sind das Einwerben von ungebundenen Spenden die besondere Herausforderung, weil es immer leichter ist zu sagen, wir haben hier einen medialen Höhepunkt rund um eine Not- oder Katastrophenhilfe-Situation und wir schreiben unsere verschiedenen Unternehmensspender an, um konkret für diesen Anlass zweckgebunden zu spenden, was für eine Organisation sehr viel wertvoller ist. Mittel- bis langfristig ist eben nicht nur punktuell eine Spende für einen bestimmten Zweck zu erwirken, sondern die möglichst frei und flexibel verausgaben zu können. Nämlich jetzt nochmal mit Bezug auf die Kinder dieser Welt, vielleicht auch genau an den Orten, wo die mediale Reichweite überhaupt nicht hinkommt. Ne? Die vergessenen Krisen, die nicht ständig in den Medien sind, für die nicht Millionen von Spender in einem bestimmten Zeitraum kurz mal mit Millionen locker machen und die es aber umso mehr, die umso mehr unsere Hilfe benötigen, weil sie zu den benachteiligsten Kindern der Welt gehören. So. Und deshalb, also das ist einer der Gründe, diese mediale, fehlende mediale Sichtbarkeit, so flexibel wie möglich die Mittel einsetzen zu können, aber natürlich auch in sowas wie Innovation zu investieren. Das finanziert niemand. Ne? Und da eine Flexibilität zu haben, okay, zu sagen, wir testen, wir sind eine junge Organisation, wir haben den Mut zu testen und neue Wege zu gehen. Das geht am allerbesten mit zweckungebundenen Mitteln, weil wir uns dann nicht abhängig machen. Und apropos Abhängigkeit komme ich zu einem dritten und damit auch letzten Punkt zum Thema zweckungebunden. Wir sind eine unabhängige Organisation. Da ist ein großer Anteil an unabhängiger Gelder unabdingbar.
Ja. Das heißt, da ist euch der Anteil auch zu hoch, weil mit den zweckgebundenen Spenden die Spender, in dem Fall die Unternehmen, eure Arbeit ja im Grunde auch beeinflussen können.
Genau.
Frage zum Testen. Im klassischen Fundraising ist es ja auch so, dass ich immer irgendeine Art von, bei uns sagt man, im Pott Checker-Moos haben muss, also irgendwas es darf auch in den Teich gehen, wenn es nicht funktioniert, aber ich habe es zumindest mal ausprobiert. Jetzt hast du gerade betont, die Kultur ist da, weil ihr sehr jung seid. Ist es trotzdem, ich sag mal, genügend Material zum Testen da? Wie groß ist der Anteil am Gesamtvolumen an Testaktionen, an Teststrategien? Verstehst du die Frage?
Ja, also? Ich verstehe die Frage. Die ist nicht leicht, die ist nicht in einem Satz zu beantworten. Mhm. Ich versuche es in vier. Ja, vier oder fünf Sätzen.
Wir zählen nicht mit.
Auch Zeit für sechs. Also,
Innovation ist natürlich ein sehr, sehr breiter und beliebter Begriff. Wir können hier über Innovation im Fundraising sprechen, über Innovation in der Programmarbeit, darüber, wie wir mehr Wirkung für Kinder erzielen. Oder wie wir unser internes Risikomanagement innovativ und schlank aufsetzen. Mhm. insofern gibt es kein konkretes Budget, was für Innovation für all diese Felder gleichermaßen zur Verfügung stünde. Und natürlich sind wie in jeder spenderabhängigen Organisation die Ressourcen knapp,
klar,
der Workload hoch, die Motivation ebenso, auch neue Wege zu gehen, aber das ist immer ein bisschen auch auf Kosten der Menschen, die Initiative ergreifen und dafür andere überzeugen können, um gemeinsam diesen Weg zu gehen. Mhm. Was ich meine in puncto Innovation zum Thema zur Verwendung zweckungebundener Spenden, nur als ein kleines Beispiel aus dem Bereich Unternehmenskooperation. Wir haben in den letzten Wochen mit der Boston Consulting Group zusammengearbeitet. Die haben uns über 9 Wochen lang pro bono beraten, waren also zu dritt bei uns im Haus, um gemeinsam nochmal sehr konkret auf das Innovationspotenzial in Produkten für Unternehmenskooperationen zu sprechen und das gemeinsam zu erörtern.
Hat das was gebracht? Weil oft sind solche Beratungsangebote ja Feigenblätter der Unternehmen, was ich jetzt Boston überhaupt nicht vorwerfen will. Und dann macht man da, setzt viel Energie rein, aber letztendlich nachhaltig bleibt da nichts.
Ich glaube, ich verstehe Ihren Punkt. Ich habe das auch oft genug selbst erlebt. In diesem spezifischen Fall muss ich sagen, und vielleicht auch grundsätzlich, ich glaube, es kommt darauf an, was man reingibt an Zeit und an Inhalten und Schwerpunkten und Richtungen, um dann am Ende auch die Qualität rauszubekommen. In unserem Fall hat das wahnsinnig gut geklappt, weil wir versucht haben, sie in ihrem Kerngeschäft, nämlich in der Beratung, zu nutzen. Also uns dabei zu beraten, wie wir ein vernünftiges Pricing zum Beispiel für unser Lieferkettenangebot an Unternehmen, dass wir nicht immer so als NGO um die Ecke kommen, sondern da professionell aufgestellt sind und wissen, wie wir da ein gutes Angebot unterbreiten können.
Was heißt Pricing in dem Fall?
Kostenstruktur. Wenn wir ein Lieferkettenberatungsangebot machen, wie viel kostet das Unternehmen? Wir wollen ja damit keinen Gewinn machen, wir wollen aber unsere Kosten decken. Und oft, wenn man dann sagt, ja, wir kommen einen Tag für einen Workshop bei euch vorbei, dann ist die Vorbereitungszeit nicht eingebucht. Klar. Oder den Reputationsgewinn, den ein Unternehmen dadurch erzielt, wenn sie sagen können, wenn bei uns ein Fall von Kinderarbeit in der Lieferkette passiert, dann rufen wir Save the Children an. Und die helfen, jetzt mal ganz platt gesagt. Ja,
was ich gerade merke, ist, dass man da schön wieder sieht, diese Verbindung bei euch zwischen Advocacy, Einnahmen generieren und Arbeiten mit den Unternehmen.
Genau. Ja. Und vielleicht nochmal, um auf dieses Zweckungebundene zurückzukommen und die Frage, wie nutzen wir da, wofür nutzen wir da Innovation? Diese Arbeitszeit, die 9 Wochen mit der Boston Consulting Group zusammenzusitzen, die zahlt uns ja niemand. Wir wollen natürlich auch gar nicht, dass uns ein Unternehmen diese Zeit bezahlt. Das würde womöglich dann die Ergebnisse beeinflussen.
Ja,
stimmt auch.
Man will ja nicht nur Geld geben, man will ja dann auch Richtung geben und an dem Prozess aktiv beteiligt sein. So, und das wäre ein Beispiel, wo wir dann im Grunde unsere Arbeitszeit, das sind ja auch Kosten, Personalkosten, investieren, um am Ende da innovativer auf dem Markt hier in Deutschland auch auftreten zu können.
Aber ich hätte eine Interessensfrage.
Ja.
Butter bei den Fischen. Wie geht's denn nun? Wie macht er das denn jetzt operativ? Also wie bahnen sich denn Unternehmenskooperationen tatsächlich im Alltag an?
Also ich würde wieder unterscheiden zwischen diesen 1% der großen strategischen Kooperation und dann kommen wir auf die 99%, die wir in Zukunft noch viel stärker angehen wollen.
Ich glaube, die sind alltagstauglicher auch hier für Hörerinnen und Hörer.
Genau. Also in dem ersten Teil geht es um große Unternehmenspartner. Wir machen oft Sektoranalysen, also wir gucken uns nicht ein Unternehmen an, sondern die Branche, in dem dieses Unternehmen operiert. Mhm. Also zum Beispiel schauen wir dann nicht zu BMW, sondern zur Automobilindustrie.
Okay.
Welche Kinderrechtsverletzungen finden besonders in diesem Sektor statt? Was können wir als NGO, als Kinderrechtsorganisation bieten an Lösungen, ob das ein Projekt ist oder ob das den Bereich Lieferketten betrifft in der Produktion. Das kann eine ganze Bandbreite sein, aber das schauen wir uns sehr genau an. Und parallel schauen wir, wer sind die Top-Unternehmen in diesem Sektor, Wie sind die aufgestellt in puncto Nachhaltigkeit? Welche Art, wo ist Ihre CSA angesiedelt? Ist das Teil des Marketings oder ist das sogar direkt an den Vorstand angebunden oder im Einkauf verankert? Das sagt ja sehr viel, diese Struktur sagt sehr viel über die eigentliche Ausrichtung und Intention des Unternehmens.
Ist es ernst gemeint oder ist es ein Feigenblatt? Also wenn es am Marketing hängt, hat man schon meistens den Verdacht, es ist ein bisschen Greenwashing nennt man das.
Wir haben es nur auf der Website und es gibt eine verantwortliche Person.
Genau. Ja, auch denen kann man helfen. Auch denen kann man helfen, als professionelle Kinderrechtsorganisation dafür zu sorgen, dass ihre soziale Wirkung nicht Greenwashing bleibt, sondern tatsächlich Wirkung für Kinder vor Ort ermöglicht und das messbar zu machen, mit Ergebnissen zu belegen und dann eine viel bessere CSA-Kommunikation auch zu haben über das soziale Engagement von Unternehmen. Aber genau, so das schauen wir uns alles an, kurz und gut. Wir analysieren also die Seite der Unternehmen, des Sektors und dem, was wir intern anbieten können. Denn ganz ehrlich, in 120 Ländern aktiv zu sein, dazu müssen auch wir recherchieren, wo genau was eigentlich an Kinderrechtsverletzungen stattfindet, was wir genau anbieten können, zu welchen Bedingungen und welche Implikationen, Risiken und Chancen das birgt. Und dann versuchen wir idealerweise, diese Synergien zusammenzubringen und dann natürlich das persönliche Gespräch zu suchen. Das funktioniert am besten über persönliche Kontakte von Aufsichtsrat zu Vorstand.
Ihr versucht irgendwie, ein Pfad nennt man das, glaube ich, ein Beziehungspfad zu denjenigen zu finden und guckt, wo hat er studiert, meinetwegen. In welchem Golfclub spielt er.
Das zählt alles, das ist leider so. Ja. Das macht mich auch immer sehr wütend, aber das ist leider so. Das muss man auch dann strategisch bewusst nutzen. Was auch sehr gut funktionieren, ist Druck. Ne? Wo hat es gerade einen riesengroßen Skandal gegeben? Könnten die also besonders offen dafür sein, jetzt wirklich etwas ändern zu wollen?
Das heißt, ihr geht gar nicht mit in den Druck rein, sondern ihr geht dann an die ran und sagt, okay, wir sind die größte Kinderrechtsorganisation, wir könnten euch beraten, wie ihr wirklich eine Lösung finden könnt, nicht in der Öffentlichkeitsarbeit, sondern wirklich das Problem zu lösen. Genau. In der Lieferkette keine Kinderarbeit zu haben und so weiter.
Genau.
Aber ganz großer Hebel.
Ja, ich auch gerade. Jetzt aber ohne euer Betriebsgeheimnis zu verraten, es ist für mich immer noch so ein bisschen, das Konstrukt ist für mich immer noch so ein bisschen schwer zu verstehen, weil ich immer dieses Operative, das Werkzeugsmäßige noch nicht begriffen habe. Was ist denn der erfolgreichste Weg, um an die Menschen ranzukommen tatsächlich? Also geht ihr auf fachfremde Messen? Wo vernetzt ihr euch? Wie vernetzt? Das Mailing wird ja vermutlich nicht der erste, Moment sein. Wie kommt ihr an die Leute ran?
Auf jeden Fall ganz viel Fühler ausstrecken, Netzwerke, Menschen kennenlernen und nicht, nicht hier auf dem Fundraising-Kongress IHK, sind die Unternehmensvertreter,
Wirtschaftsunion und so weiter.
E-Consens ist ein guter Anlauf. Oder es gibt jetzt eine relativ neue Konferenz, die heißt Verantwortung, die immer im September stattfindet. Ich glaube, dieses Jahr erst zum zweiten Mal, aber auch da sind viele Manager aus dem Bereich Nachhaltigkeit oder auch CSA verankert. Genau.
Gibt es denn Branchen, wo es besonders gut funktioniert? Du hast gerade das Beispiel Automobilindustrie, man sagt, Textil ist besser als Auto und dann gibt es noch Lebensmittel oder gibt es da irgendwas, gibt es da Trends?
Also ich würde sagen, es gibt in allen Sektoren Chancen. Mhm. Es kommt immer auch auf die eigenen Rahmenbedingungen an. Wir können natürlich auch nicht 10 verschiedene Sektoren gleichzeitig analysieren. Das heißt, wir fokussieren uns stark und wir schauen dabei, wer ist schon in unserem Portfolio. Also nehmen wir mal an, wir haben schon eine sehr große Bank, dann ist es bei so großen strategischen Partnerschaften relativ unwahrscheinlich, dass wir noch 10 weitere große Banken bekommen, nämlich ihre Mitbewerber und Mitstreiter, sondern schauen in andere Sektoren. Und dann je nachdem, wo die größten Kinderrechtsverletzungen sind, also gerade der Sektor Textil, ist für uns jeden Fall.
Keine Frage, auf jeden Fall. Da kann man ja auch von ausgehen, dass man regelmäßig mehrfach im Jahr die Skandärchen und richtigen Skandale einfach in der Tagesordnung trifft.
Genau.
Was ich noch ganz interessant fand, du hast mir ja freundlicherweise den Vortrag oder das Seminar, was ihr morgen macht, zur Verfügung gestellt. Und ihr habt da auch eine ganze Reihe Best Practice. Und jetzt ist es so, wenn jemand auf einen Fundraising-Kongress kommt und bringt Best Practice mit, dann sind 95% davon aus den USA oder aus Großbritannien.
Ja.
Und ihr habt mitgebracht Beispiele aus Indien, Rumänien und den Philippinen.
Ja.
Was machen die Save the Children Branches in Indien und Rumänien, wovon wir in Deutschland was lernen können?
Ich muss in zwei Sätzen etwas weiter ausholen, als Gerne. Direkt auf die Länder zuzugehen. Und zwar ist bei uns nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit in den 28 Mitgliedsländern von Save the Children die Herausforderungen rund um das Einwerben ungebundener Spenden absolut präsent. Das ist also eine geteilte Herausforderung.
Jetzt springe ich, wenn ich ganz kurz reinspringen darf, nur weil es halt auch ein Unterschied zu vielen anderen ist. Du sagst Mitglieder.
Ja.
Das heißt?
Mitglieder versus Indien, Länderbüros.
Genau. Mitglieder versus Länderbüros. Bei euch sind es die 28 auch Mitglieder, die
Fundraising sag mal salopp, machen.
Alle selber was zu sagen haben und auch ihr eigene Fundraising-Programme haben.
Genau. Meistens sind das die einen klaren Fundraising-Marketing-Kommunikationsauftrag in ihrem eigenen Markt haben und damit auch das internationale Büro, also im Grunde unser Headquarter, kofinanzieren.
Okay, alles klar.
Ja, genau. Und also das ist eine gemeinsame Herausforderung, also Zweck ungebundene Spenden einzuwerben. Und vor dem Hintergrund haben wir aus Deutschland heraus gesagt, lass uns doch mal alle Mitglieder befragen. Wir haben doch so eine Power in dieser internationalen Organisation, die müssen wir nutzen und jetzt mal richtig verstehen, wo hakt es denn? Warum können wir in Unternehmenspartnerschaften nur so bedingt zweckungebunden einnehmen? Und wo hat das geklappt? Warum? Und was können wir daraus lernen? So. Und die erste Erkenntnis ist, es ist gar nicht so furchtbar innovativ oft, das war auch ein bisschen eine traurige Erkenntnis, aber oft macht es Sinn, bei dem Thema Zweck ungebunden tatsächlich auf die traditionellen Mittel zu setzen. Mhm. Also was ganz Banales, ich habe es vorhin schon mal kurz zum Thema Markensichtbarkeit erwähnt, Spendenboxen. Mhm. Spendenboxen funktionieren
Impuls.
Wunderbar.
Es ist ein visueller Impuls genau. und wunderbar. Egal, ob ich was reinschmeiße oder nicht, sieben Impulsregel.
Genau. Das heißt, ich habe jetzt nicht gesucht nach, was ist besonders innovativ, sondern ich habe gesucht nach, was hat funktioniert, was hat am Ende den Fundraising-Auftrag, freie Spenden einzuwerben, am besten erfüllt. Und dazu gehören Spendenboxen, Promotionsteams, also Face-to-Face.
Stimmt, ihr seid auch sehr präsent, ich erinnere mich.
Ja, absolut.
Wie kombiniert sich das mit Unternehmen, das Thema Face-to-Face?
Wir suchen Standplätze in Unternehmen.
Ah, okay. Unsere Indoor oder In-house.
Genau, ja. Also das ist eins unserer großen, ich würde nicht sagen Geheimnisse, aber Kernstrategien, zu sagen, wir stellen uns nicht auf die Straße. Genau, wir können es erzählen. Wir stellen uns nicht auf die Straße, sondern wir suchen uns Unternehmen, die uns kostenlos im Grunde ihre Ladenfläche zur Verfügung stellen, damit wir da in einem geschützten Raum
Kunden anschauen. Ich war nochmal anders. Ich war jetzt gerade bei so einem, ich habe momentan ein bisschen was mit der Chemieindustrie zu tun. Ich denke, so ein großes Werk, wo ihr quasi hinter den Werkstoren steht und die
nein, das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht mit der Chemie.
Das wäre aber vielleicht eine neue
Idee. Bitte sehr.
Da müssen wir erstmal die Due Diligence mit der Chemieindustrie
prüfen. Genau, wenn ich richtig verstanden habe, ist es dann Einzelhandel im Grunde, wo viele Leute durch die Tür rein und wieder rausgehen und ihr steht quasi da.
IKEA ist ein gutes Beispiel. Ne? Wir sind sehr präsent bei IKEA. Genau.
Korrekt.
Das ist der längste und größte Partner von Save the Children. Seit über 24 Jahren arbeiten wir sehr erfolgreich zusammen. Auch da im Bereich Lieferkette zu Beginn. Also wir haben miteinander einen Verhaltenskodex erarbeitet, um Kinderarbeit in den Lieferketten zu vermeiden. Und dann hat sich darauf aufgebaut eben auch eine Fundraising-Partnerschaft. Ja. Diese Face-to-Face-Teams in den verschiedenen Märkten weltweit, wo IKEA und Save the Children präsent sind, werben dann zweckungebundene Spenden ein. Und natürlich, was noch viel wichtiger ist als die unmittelbare Spende, die Dauerspender daraus zu konvertieren.
Geht ihr in die IKEA-Läden dann selber rein oder gebt ihr das raus, den Auftrag? Ist das in das Agentur?
Wir machen das alles in-house.
Alles dann Ehrenamtliche oder teilweise auch die professionellen Kräfte?
Ja, genau, wir schulen die. Genau, das liegt nicht in meiner Abteilung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das wäre dann die Schnittstelle wieder.
Genau, das ist die Schnittstelle, aber die funktioniert wunderbar Hand in Hand, wenn man gemeinsam einen Mehrwert dafür Kinder erreichen kann. Ne? Und wir sowohl den Partner binden, als auch, also also den Unternehmenspartner, als auch an die zweckungebundenen Spenden und Dauerspender ja. herankommen.
Und für den genau. Partner ist es ja insofern, finde ich es ein schönes Beispiel, weil ja. für den Partner, also in dem Fall IKEA, ist es ja relativ leicht, euch zu helfen.
Das ja.
kostet ihn ja erstmal nicht viel, diese ja. Spende dazuzulassen. Und ja. für euch ist es ein Riesenhebel, weil da eben auch kein anderer stehen ja. kann.
Genau.
Das ist schon eine schöne Sache, genau. also so eine Win-Win-Situation.
Genau. Ne? Aber ich komme nochmal zurück auf Ihre ja. Frage zu den Philippinen und Rumänien ja. und so weiter. Also ich sagte ja jetzt schon, so grundsätzlich ist unser Erfolgsrezept zum Thema zweckungebundene Spenden bei großen strategischen Partnern eher diese traditionellen Mittel wie Spendendosen
ja.
oder eben Face-to-Face-Promotionsteams. Und um da nicht immer wieder ein Beispiel aus Deutschland oder den USA zu zitieren, mhm. haben wir uns bewusst entschieden, mal die Beispiele aus Rumänien und den Philippinen ja. zu flaggen.
Ja.
Und in dem Fall waren das Beispiele einmal zum Payroll-Giving. Für alle, die mit diesem Begriff noch nicht mhm. so viel anfangen können, das bedeutet einfach, dass man als Mitarbeiter in einem Unternehmen einen Teil seines Gehaltes mit der Gehaltsabrechnung mhm. direkt an ja. Save the Children spenden kann.
Wird auch als Restzentspende oft bezeichnet.
Genau, ja. Restzentspende, genau, das wäre die deutsche Übersetzung, danke. Und da kommt es immer ein bisschen auf das interne Verbuchungssystem an, aber in unserer
Hölle. Ja, also, genau. Das Unternehmen, ich habe es versucht, in meiner eigenen Einrichtung ja. durchzuziehen und selbst die haben gestreikt.
Ja.
Also
es kommt ein bisschen drauf an. Mir wurde letzten Endes zurückgemeldet, dass es am besten funktioniert, wenn man nicht sagt, wir runden auf. Sondern
Betrag.
Man sagt, es ist ein fester Betrag von zum Beispiel 1 Euro pro Mitarbeiter ja, okay. zu jedem Monatsende.
Aber da würde ich auch nochmal eine Schleife drehen wollen. Ist das ja. eine Freiwilligkeit? Weil ich habe in einer ja. Einrichtung gearbeitet, da musste ich quasi mit meinem Arbeitsvertrag unterschreiben, 1 Euro im Monat geht in einen
wow.
Solidaritätsfonds für Mitarbeiter.
Also es gibt
das ist die nächste Stufe, da müssen wir noch hinkommen.
Andere. Es gibt tatsächlich noch eine dritte.
Aber es war der eigene Solidarität, also war wirklich für die eigenen Mitarbeitenden. Also es war ein großer Laden, 15.000
ah,
Leuten. Du
okay.
musst 1 Monat, 1 Euro im Monat raus.
Ja.
Und wenn dann bei irgendeinem Kollegen in Süddeutschland mal die Bude abgebrannt ist, springt dann dieser Fonds
okay.
letztendlich ein. Aber ich hatte aber keine Wahl, es wurde abgebucht.
Ja.
War ja okay, so, ja, aber
ja.
ich musste es unterschreiben.
Du hattest es aber im Arbeitsvertrag, das heißt, die Firma hätte das geregelt. Ich kenne sogar noch einen dritten Weg, das ist relativ bekannt. Terte Somme hat eine Kooperation mhm. und salopp sagt man immer mit VW,
mhm.
da geht es auch um Payroll-Giving, da wird tatsächlich der Restcent, also wenn jetzt jemand da 1.500 Euro und 30 Cent bekommt, werden die 30 Cent abgezogen. Und so wie ich das in einem Vortrag mal gehört habe, ist der Weg aber nicht gewesen, dass die einen Vertrag mit VW haben, sondern sie haben einen Vertrag mit dem Gesamtbetriebsrat. Und der Gesamtbetriebsrat kann ja tatsächlich solche Verträge abschließen für alle Betriebsangehörigen
mhm.
im Grunde.
Ja.
Und das ist auch eine Möglichkeit, über die man nachdenken kann.
Ja.
Wenn man einen Weg nicht hat zum Vorstand, kann man vielleicht den Weg zum Betriebsrat suchen.
Und bei uns hat es damals in der Einrichtung, in der ich es durchsetzen wollte, damals hieß es nicht Betriebsrat, sondern ich komme aus dem kirchlichen Bereich, die Mitarbeitervertretung. Genau die waren das, die gesagt haben, also die Personalabteilung
ja.
wollte und die Mitarbeitervertretung mhm. hat gesagt, die müssen erstmal was für uns tun, bevor wir was für die tun. So, und
so.
Das
ja.
war
ich
genau
verstehe.
Da
ja,
war das,
das
Problem.
Man muss sie eh überzeugen und ja.
ja. Also bei uns beruht es auf Freiwilligkeit der Mitarbeiter bisher.
Was im Grunde ja noch schöner
das,
ist. Ne?
Das war jetzt das Beispiel aus Indonesien, dieses Payroll-Giving. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass sie sagten, wer möchte unter den Mitarbeitern, kann sich mhm. auf einen Betrag
ja.
festlegen und dann diesen Betrag ja. spenden. Der nächste Schritt wäre, das in den Arbeitsvertrag aufzunehmen, aber ich glaube, da sind
ich
wir glaub, noch weit
ist,
von entfernt.
Ja, ich glaube auch nicht, dass
das
lauter
ist.
Das ist auch nicht lauter,
ja.
ich glaube nicht.
Nee, ich glaub, also das hat Vor- und Nachteile. Sagen wir mal, wenn man es für alle verpflichtet macht und man hat wirklich einen großen Konzern oder eine große Firma, dann macht das finanziell schon einen Unterschied, weil es werden natürlich nicht alle machen. Ne?
Ja.
Aber wenn man es freiwillig macht, haben die, also dann hat man leichteren Kommunikationsanlass.
Mhm.
Wenn das irgendwie zwangsweise abgebucht wird und man bedankt sich dann noch dafür, dann weiß ich nicht, ob jeder das gut findet. Aber wenn der auch nur gesagt hat, zieht bei mir 1 Euro ab und er kriegt dann auch regelmäßig Informationen, was ist damit passiert. Ich kann mir vorstellen, dass man darüber vielleicht auch leichter noch jemand zu einem Spender machen kann als bei einem Zwangsbeitrag.
Ja.
Wäre auch ein Vorteil.
Genau. Genau, und neben diesen Länderbeispielen haben wir tatsächlich auch in Deutschland eben beschlossen, diese 99%, ich sag's nochmal, diese 99% der Privatwirtschaft systematischer anzugehen. Und kürzlich, vor einigen Monaten, unser erstes Dauerspenderprodukt für Unternehmen gelauncht. Für alle Fundraiser mit Herz, die bisher schon langsam abgeschaltet haben bei diesen ganzen Lieferketten-Themen, kommen wir jetzt nochmal zurück auf dieses Spendersegment.
Hier schaltet niemand ab.
Nein, das geht gar nicht.
Jetzt aufwachen.
Wenn man es einmal gestartet hat, kann man es nicht mehr anhalten.
Aber da haben wir das erste Dauerspenderprodukt für Unternehmen geschaffen, mit dem Ziel, nämlich zweckungebundene Mittel von Unternehmen einzuwerben, von diesen 99% der Unternehmen, die nicht zu den großen VWs, Siemens und Boschs der Welt gehören, und ihnen ein standardisiertes Angebot zu machen, wie sie Kinder in allen diesen drei Bereichen, die wir fokussieren, also nochmal Bildung, Gesundheit und Schutz, gleichermaßen anzugehen.
Okay, und jetzt hast du ein bisschen das Wort standardisiert betont in dem Satz.
Absolut.
Das war bestimmt kein Zufall.
Das würde ich noch dreimal unterstreichen, weil wir natürlich nicht für, ich sag mal, im Verhältnis zu den großen strategischen Partnern, im Verhältnis kleine Summen, können wir nicht individual Pakete für jedes einzelne Unternehmen schüren. So, wir müssen natürlich schauen, dass am Ende unser Return on Investment, also den Aufwand oder den Kosten-Nutzen, den Kosten-Nutzen, der das für uns darstellt, um diesen deutschen Mittelstand anzugehen, der muss sich ja rentieren. Der muss im Verhältnis stehen von der Zeit, die wir als Mitarbeiter investieren, um diese Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen, und dem, was am Ende für die Kinder aus diesen zweckungebundenen Spenden rauskommt. Weil wenn wir zweckungebundene Spenden einnehmen und dann würden wir 99% dieser Spenden in unsere eigene Arbeitszeit investieren, dann können wir es ja auch gleich lassen. So, das wäre der eigene Selbsterhalt. Genau, ne? Und deshalb, das klingt immer so Kosten-Nutzen aus der Wirtschaft, aber das ist am Ende für uns das A und O.
Genau. Standardisierung, hast du schon gesagt, Kosten-Nutzen andererseits, aber Standardisierung ist ja auch irgendwie die Voraussetzung, dass man es automatisieren kann. Ne? Also plant ihr da auch da tatsächlich das technisch zu automatisieren, Marketing-Automation, also Workflow-Steuerung von Kommunikation?
Ja, auch eine Donor-Journey für die Unternehmensspender, also die Teil dieses Programms, die heißen Etwas-Unternehmer. Unternehmen wollen. Und das Zweck ungebunden auch für Sie. So heißt die Session für morgen. Genau, okay, das ist die Intention. Das gibt es meines Wissens nach auf dem deutschen Markt mit diesem Fokus auf zweckungebunden noch überhaupt nicht. Ja. Das heißt, auch das ist ein Anfang. Ja. Und wir müssen ein bisschen sehen, wie sich das ausweiten lässt.
Ich kann es korrigieren, aber nicht aufklären. Es gibt es, aber die Organisation redet da nicht offen drüber. Deswegen darf ich den Namen hier auch nicht nennen, aber es gibt einen...
Namhafte Organisation oder?
Ich gebe jetzt keine Hinweise, sonst sind wir irgendwann dabei, dass man es noch erraten kann. Aber es gibt ein nicht ganz vergleichbares, aber ein solches Programm gibt es tatsächlich. Aber mit den zweiten seid ihr immer noch ganz weit vorne.
Ja, und ich denke, also mir ist das noch nicht zu Ohren gekommen tatsächlich. Und wenn wir nochmal zurückgehen auf die 99% der 3,7 Millionen Unternehmen, dann würde ich sagen, ist da Platz nach oben. Ja. Für viele Spendenorganisationen, die systematisch anzugehen.
Wenn du das sehen würdest, du wahrscheinlich auch nicht mit dem Vortrag auf den Kongress kommen und auch noch dankenswerterweise dem Fundraising-Radio zum Interview zur Verfügung stellen.
Lass uns einmal kurz zum Kongress tatsächlich kommen und den Bogen zumachen. Was bietet der Deutsche Fundraising-Kongress 2018 für euer Thema, außer der eigenen Session und dem eigenen Seminar?
Also mich hat tatsächlich heute Morgen die Keynote sehr bewegt.
Wasser auf die Mühlen.
Absolut. Also für alle, die das nicht präsent haben, es ging da um den ehemaligen Pressesprecher von WikiLeaks.
Und der Mitgründer.
Mitgründer, der einen wirklich sehr berührenden Vortrag zum Thema Digitalisierung, Transparenz und Vertrauen auf die Bühne gebracht hat.
Dieser Vortrag wird, nachdem ich den hier produziert habe, also diesen Podcast, kommt der dann auch nochmal live zum Nachhören. Nicht live, sondern kommt zum Nachhören in dieses Internet, und das sei jedem anempfohlen.
Absolut, das kann ich tatsächlich nur unterstreichen. Das war für mich bisher der größte Mehrwert, der Deutsche Fundraising-Kongress dieses Jahr bisher zu bieten hatte. Aber es ist natürlich auch erst 14.30 Uhr.
Aber dann provokant, so ganz viel Neues hat er aber dann ja auch nicht erzählt. Ich fand den Vortrag auch gut, um es abzuschwächen. Mhm. Aber es sind mal so viele Dinge von wegen, ja, wir bewegen uns nicht wirklich und wir müssen uns mal annähern. Ist ja auch schon seit Jahren bekannt. Aber der hat es irgendwie so nochmal richtig auf den Punkt gebracht. Also aus seiner Sicht großartig.
Ja, ich fand es sehr emotional rübergebracht. Und so dieses Gap zwischen Digitalisierung und seinem Wissen, wo er als Informatiker steht und herkommt und wie wenig das doch selbst mit einer innovativen jungen Organisation wie Save the Children bisher erfolgreich zu tun hatte, hat mir doch nochmal die Augen aufgemacht. Ja. Dass ich wirklich da rausging und dachte so, wow, wir beschäftigen uns schon seit Monaten mit dem Thema Digitalisierung, jetzt nicht im Sinne nur von Digital Fundraising oder so, sondern vor allem auch, ich spreche jetzt wirklich über die Wirkungsebene für Kinder. Ne? Mhm. Wie können wir zum Beispiel digitale Bildung in Deutschland für Kinder, auch gerade solche mit Migrationshintergrund, fördern, damit sie, sag ich mal, Computer Literacy geschult sind und sich dadurch auch besser dann im Bildungskontext bewegen können. Genau, sowas.
Da wäre er ja auch ein Ansprechpartner, weil er absolut.
Ich habe ihn auch gleich direkt danach angesprochen, für eine neue Zusammenarbeit zu bewerben.
Ich sage sie jetzt nicht übers Radio, aber sie ist auch nicht so originell, dass man sie nicht auch im Zweifel erraten kann.
Ja. Zur Not, seine Frau sitzt im Bundestag, dann könnte man ja auch sogar seine Frau mal da. Also, aber gut, wurscht.
War interessant. Hatten wir gestern, Fraktion Die Linke, glaube ich.
Genau. Ist parteilos für Die Linken.
Sie ist parteilos?
Parteilos. Das ist zumindest meine Information nach. Ich meine ja.
Ja. Gut. Wunderbar.
Ganz herzlichen Dank.
Super. Vielen Dank.
Was steht heute noch an? Gala, ne? Oder?
Die Gala werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Tanzen in jedem Fall auch. Genau. Ja, ansonsten hoffentlich viele spannende Sessions, viel Austausch mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Organisationen und frische Ideen zum mit nach Hause nehmen.
Ganz herzlichen Dank für die Zeit. Das war ein hervorragender Einblick in die Theorie und hinterher vor allen Dingen in die sehr pragmatische Praxis, wo ich ganz davon ausgehe, dass das sehr viele Menschen im Nachklapp interessieren wird. Vielen Dank für die Zeit, alles Gute und weitermachen. Ne?
Einen schönen Nachmittag.
Und dann entwickelt sich das irgendwie.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke.